Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am ersten Sonntag nach Ostern, auch quasi Modo Geniti genannt. Wer von euch kann sich noch an das Krippenspiel des letzten Jahres erinnern? Da gab es in der Hirtenszene einen Hirten, der als die Botschaft von der Geburt Jesu an die Hirten gebracht wurde, der konnte das nicht glauben. Der wollte partout mit diesem neugeborenen Kindlein nichts zu tun haben. Der ist dann hier vom Alter wegmarschiert. Seine Mithirten wollten ihn noch dazu überreden, dass er da bleibt. Aber nein, er ist gegangen. Er wollte nicht glauben an die Geburt. Da hieß Thomas. Und auch im Evangelium und in der Predigt werden wir heute etwas vom ungläubigen Thomas hören, der erst glauben wollte, wenn er es mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Ich bin gespannt, was wir von dieser Predigt mitnehmen. Aber in der Vorbereitung dachte ich, Mensch, wie oft bist du selber ein Thomas, wie oft bist du selber ungläubig? Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Christe eleison. Christe, erbarme dich. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Ehre sei Gott in der Höhe, allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Darum das nun und nimmermehr uns führen kann. Kein Schade, kein Wohlgefallen Gott an uns hat. Nun ist aus Frieden Unterlass. Alfred hat nun ein Ende.
Lasst uns miteinander beten. Himmlischer Vater, du hast Jesus von den Toten auferweckt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über Lebende und Tote. Erfülle unsere Herzen mit Hoffnung und Freude durch ihn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt in Ewigkeit.
Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im ersten Brief des Petrus im ersten Kapitel. Ich lese aus der Hoffnung für alle Bibel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott in seinem Reich für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott in seiner Allmacht bewahren, weil ihr an ihn glaubt. Aber dann, am Ende der Zeit, werdet ihr selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist, das Gott schon jetzt für euch bereithält. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn Gott euch jetzt noch für eine kurze Zeit durch manche Prüfungen führt und ihr viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lob, Preis und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus wiederkommt. Ich weiß, ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt, und ihr freut euch unbeschreiblich auf den Tag, an dem er wiederkommt. Dann werdet ihr am Ziel eures Glaubens sein. Ihr seid gerettet für alle Ewigkeit. Worte der Heiligen Schrift.
Gott sei Lob.
Das Evangelium steht im Johannesevangelium im 20. Kapitel. An diesem Sonntagabend hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich war Jesus bei ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater in diese Welt gesandt hat, so sende ich euch in die Welt. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünde erlasst, dem ist sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als dies geschah. Deshalb erzählten sie ihm, wir haben den Herrn gesehen. Aber zweifelnd antwortete er, das glaube ich erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Eher werde ich es nicht glauben. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas, lege deine Finger auf meine durchbohrten Hände. Gib mir deine Hand und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete nur, mein Herr und mein Gott. Doch Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können erst die sein, die nicht sehen und trotzdem glauben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Die Herausforderung eines Christen ist es manchmal zu glauben, wenn man nicht glauben kann. Solche Situationen gibt es immer wieder im Leben, dass mir der Glaube abhanden kommt. Deshalb lade ich immer wieder und ohne Unterlass ein, dass ein Christ seinen Glauben nicht alleine lebt, sondern in die Gemeinde kommt, in den Gottesdienst, in den Frauendienst, in die Bibelstunde, wo auch immer. Damit er Menschen findet, die mit ihm glauben und für ihn glauben, wenn er selber nicht glauben kann. Das wollen wir miteinander und füreinander tun. Glauben. Lasst uns unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Musik.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille beten. Hilf uns, Herr, dass unser Reden dein Reden ist. Hilf uns, Herr, zum Hören und zum Folgen. Dir sei Lob und Preis. Amen. Thomas also. Der Thomas Fischer hat gesagt, sei vorsichtig mit dem, was du heute predigst. Oder so ungefähr, ne? Also wenn der Thomas Fischer oder irgendein anderer Thomas oder jemand, der ganz spontan entscheidet, er könnte jetzt Thomas heißen, so wie der Christoph, plötzlich aufsteht und geht, dann weiß ich, jetzt war es zu dicke. Quasimodo geniti. Wie die neugeborenen Kinder, so heißt dieser Sonntag. Der Name des Sonntags kommt aus dem Petrusbrief. Da heißt es, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kinder, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Am letzten Sonntag haben wir Ostern gefeiert, die Auferstehung Jesu Christi. Er hat den Tod überwunden und hat dem Leben Bahn gebrochen. Mit Paulus bekennen wir, dass wir in der Taufe teilhaben am Tod Christi und dass er uns ebenso mit hineinnimmt in seine Auferstehung. Wie ein neugeborenes Baby, so fordert uns der Petrusbrief auf, reichlich Nahrung aufzunehmen. Wir sind eingeladen, in die Gottesdienste zu kommen, in Liturgie, Predigt, Sakramenten, das an Nahrung aufzunehmen, was zu einem Leben in der Nachfolge Jesu als Teil der Sanctorum Communio, der Gemeinschaft der Heiligen, notwendig ist. Gott schenkt uns überreichlich das, was wir zum Wachsen im Glauben brauchen. Wie bei kleinen Kindern, so genügt auch für die Gotteskindschaft nicht eine lediglich sporadische Aufnahme von Nahrung. Wer nur 3 oder 4 Mal im Jahr Nahrung zu sich nimmt, der wird verkümmern. Möglicherweise früher oder später auch verhungern. Versuchen Sie das nicht mit Ihren Kindern. Es geht schief. Man kann sich freilich auch überfressen. Nicht, dass ich das aus eigenem Erleben je erlebt hätte. Aber manchmal habe ich es in Gemeinden erlebt. Wir sind als Kinder Gottes keine Mastgänse, die man stopfen könnte. Wenn ich am Mittagstisch sitze und hätte da und habe manchmal auch eine schöne Lammkeule oder einen Schmorbraten oder was auch immer vor mir liegen, Sie können sich das vorstellen, nehme ich an, dann gibt es eine natürliche Grenze meiner Aufnahmefähigkeit. Die liegt in der Regel in der Größe meines Magens. Wenn ich diese Grenze missachte, dann kann es passieren, dass mir hinterher übel wird. Es kann passieren, dass mein Magen seine Schutzfunktion auslöst und ich mein Essen schneller wieder loswerde als geplant. Das passiert auch in mancher christlichen Jugendarbeit. Und das passiert in manchen christlichen Gemeinden, Familien. In dem Wunsch, den Jugendlichen in der Gemeinde und den Kindern in der Familie so viel wie nur irgend möglich an christlicher Prägung mitzugeben, hat mancher schon des Guten zu viel getan. Und mancher Jugendliche hat dann seine Schutzfunktion aktiviert und ist andere Wege gegangen. Wo ist das gesunde Maß? Wie viel Gesetz, wie viel Gebote braucht ein Mensch? Na, wenn ich die Konfirmanden frage, dann sind 10 manchmal schon zu viel. Wie viel christliche Ethik kann ich denn überhaupt verkraften? Wie viel Evangelium braucht ein Mensch? Nach wie vielen Stunden der Verkündigung der frohen Botschaft fängt ein Mensch an zu glauben? Wie viele Predigten muss er hören, damit das Vertrauen auf Gott sich bei ihm durchsetzt? Ich habe, liebe Gemeinde, in meiner Arbeit mit Jugendlichen immer wieder lernen müssen, Glauben kann man nicht herbeizwingen. Glaube kann man durch noch so geschickte Argumentation auch nicht hervorzaubern. Glaube ist keine Frage von intensivem Lernen und Lehren. Glaube wird nicht gemacht. Ich kann mich ja ehrlicherweise mitunter nicht mal selber überzeugen. Oft, allzu oft scheitere ich an meinem eigenen Kleinglauben oder Unglauben. Ich könnte darüber verzweifeln. Ich könnte verzweifeln, dass Menschen, denen ich in meiner Arbeit begegne, Menschen, die ich lieben gelernt habe, dass diese Menschen sich nicht durchringen können zu dem Herrn, der mein Leben bestimmt und dessen Hilfe mir so viel bedeutet. Ich könnte verzweifeln und tue es doch nicht. Solches Verzweifeln würde ja auch gar nichts bringen. Es wäre nutzlos und würde mich am Ende auch nur lähmen. Ich habe gelernt, dass der Glaube ein Werk Gottes ist. Er ist der Herr über den Glauben. Nicht einmal mein eigener Glaube ist letztlich mein Glaube. Auch mein eigener Glaube ist Gottes Glaube. Glaube, den er mir schenkt. Glaube, den ich täglich neu aus Gottes Händen empfange. Und ich kann es getrost Gott überlassen, diesen Glauben zu schenken. Das macht mich nicht teilnahmslos gegenüber meinem Nächsten. Und ich höre nicht auf, den Menschen, denen ich begegne, von dem zu erzählen, was mir wichtig ist. Aber ich überlasse es Gott, das Wachsen und Gedeihen zu geben. Gott weiß doch sehr wohl, was wir brauchen. Er begegnet mir so, wie ich es brauche. Und er begegnet den Menschen, die ich liebe, auch so, wie jeder einzelne von ihnen es braucht. Von zwei solchen liebevollen Erzählungen haben wir im Predigttext gehört vorhin in der Evangeliumslesung. Jesus begegnet dem Jüngerkreis, der sich in einem separaten Raum zusammengesetzt hat am Abend des Ostertages. Der Auferstandene schenkt denen, die ihm gefolgt sind, die Vollmacht, Kirche zu sein. Und eine Woche später kommt Jesus noch einmal in denselben Kreis. Er kommt, um Thomas zu begegnen und seinen Wunsch zu erfüllen, damit er glauben kann. Den beiden Geschichten möchte ich einen Augenblick nachsinnen und ich möchte gern mit der zweiten, mit Thomas, beginnen. Der Skeptiker, der Zweifler, sogar der Ungläubige wird Thomas genannt. Bei der ersten Erscheinung Jesu im Jüngerkreis war er nicht da. Wo war er denn? Manche vermuten, er habe sich abgesetzt. Er sei verzweifelt gewesen über den Tod Jesu. Manche denken, dass er vielleicht gerne alleine sein wollte. Thomas, der Skeptiker. Vielleicht konnte er die Nähe der anderen nicht mehr ertragen. Vielleicht suchte er sich im Klaren darüber zu werden, wo sein Leben nun lang gehen sollte, was nun passieren sollte. Das sind nicht meine Ideen, das sind Gedanken, die man immer wieder hört, wenn Theologen an den Universitäten oder Christen in den Gemeinden darüber nachdenken, weshalb Thomas an diesem Abend des Ostersonntages nicht mit den anderen Jüngern zusammen war. Ich kann mir allerdings auch sehr viel banalere und einfachere Gründe vorstellen. Vielleicht war der Thomas schlicht einkaufen. Die Jünger brauchten doch trotz der Trauer etwas zu essen. Am Tage zuvor war Sabbat, da gab es nichts zum Kaufen. Wie auch immer, er war bei dieser ersten Begegnung nicht da. Und es muss nicht verwundern, dass er bei der enthusiastischen Beschreibung der Erscheinung des Auferstandenen zweifelt, während die anderen nicht zweifeln. Die anderen Jünger sind ihm ja nun auch deutlich im Vorteil. Sie haben den Auferstandenen gesehen, sie haben ihn erlebt. Ihre Zweifel, die sie ja auch hatten, sind durch Jesus schon beseitigt worden. Aber der Thomas ist eben mit seinen Zweifeln noch nicht zum Zuge gekommen. Was ich immer wieder erfahre, ist, dass Gott einer ist, der sich nicht um die große Masse kümmert, sondern vor allem um den Einzelnen. Er geht jedem Einzelnen nach. Er scheut sich nicht, denselben Aufwand für einen einzigen Menschen zu treiben, wie an anderer Stelle für Hunderte. Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus scheut sich nicht, alles andere zu ignorieren, um mir in meiner Not, in meinen Schwierigkeiten, in meinen Zweifeln zu begegnen. Er begegnet dem Thomas nicht so, wie er allen anderen begegnet ist, sondern er begegnet ihm so, wie der Thomas es braucht. Wenn ich nicht die Nägel male, sehe und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. So sagt das der Thomas. Und Jesus nimmt ihn ernst. Er begegnet dem Thomas genauso, wie der Thomas das will. Jesus überlässt dem Thomas die Regie. Selbst als der Auferstandene ist Jesus sich nicht zu schade, mir hinterherzulaufen und alles zu tun, damit ich an ihn glaube. Jesus gibt mir das, was ich nötig habe. Er lässt sich auf meine Bedingungen ein, damit ich mich auf die seinen einlassen kann. Wo Jesus mir so begegnet, da öffnet sich das Leben. Ich erkenne ihn und auf meinen Knien bete ich, mein Herr und mein Gott. So geht Gott mit jedem einzelnen Menschen um. Aber der Auferstandene begegnet auch der Gemeinschaft im Jüngerkreis. Ihr schenkt der Auferstandene am Abend des Ostertages die Vollmacht, Kirche zu sein. Wenn ich Jugendliche frage, was ich gelegentlich tue, was sie denn so von diesen Erscheinungswundern halten, dass Jesus da plötzlich aus heiterem Himmel mitten in einem verschlossenen Raum erscheint, dann höre ich manchmal, das ist überhaupt kein Problem. Beam me up, Scotty. Wie beim Raumschiff Enterprise materialisiert sich Jesus. Vielleicht denken wir an den Auferstehungsleib, wie er von Paulus beschrieben wird. Jesus als der Auferstandene hat diese besondere Fähigkeit zu erscheinen oder auch sich zu entziehen. Er ist aber trotz der Auferstehung der, an dessen Händen und in dessen Seite sich die Geschichte des Gekreuzigten zeigt. Diese Geschichte trägt der Auferstandene. Der Jesus nach der Auferstehung ist einer, der Wunden trägt und bei dem Narben bleiben. Er hat sein irdisches Leben nicht abgeschüttelt wie ein lästiges Insekt, sondern nimmt es mit in die Auferstehung, mit in die Herrlichkeit zu seinem Vater. Jesus erscheint im Jüngerkreis, um zu senden. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und diese Sendung vollzieht sich in zweierlei Weise. Er spendet ihnen den Heiligen Geist, den Tröster, der sie leiten soll, in dem Gott ihnen auch in Zukunft nahe sein wird und der ihnen das Unterpfand ihrer Gotteskindschaft ist. Gott ist mit uns. Sein Heiliger Geist führt uns. In seinem Heiligen Geist eröffnet Gott uns die Zukunft. Und zum Zweiten erhalten die Jünger eine gewaltige Vollmacht. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das ist ein gewaltiges Wort. Haben die Jünger wirklich diese Macht? Und wie kann man denn Menschen solche Macht überhaupt zugestehen? Ist nicht der Machtmissbrauch Tor und Tür geöffnet? Im Angesicht dessen, wozu der Mensch fähig ist, sind wir misstrauisch geworden. Deshalb haben wir zwar die Absolution, die Vergebung der Sünden speziell in der Abendmahlsliturgie, aber wir kennen in der evangelischen Kirche kaum noch so etwas wie das persönliche Beichtgespräch. Schade. In der Confessio Augustana, dem augsburgischen Bekenntnis, das die Protestanten auf dem Reichstag 1530 in Augsburg dem Kaiser Karl V. vorlasen und das Aufnahme in die Grundbekenntnisse der lutherischen Kirche gefunden hat, bekennen wir Folgendes. Von der Beichte wird so gelehrt, dass man in der Kirche die private Absolution und Lossprechung beibehalten und nicht wegfallen lassen soll. Für Martin Luther galt die Beichte lange Zeit als das dritte Sakrament der evangelischen Kirche. Wenn ich zur Beichte rufe, so sagt er, rufe ich einzig und allein dazu auf, ein Christ zu sein. Wenn ich dich dahin bringe, dass du ein Christ bist, dann habe ich dich bestimmt auch zur Beichte gebracht. Luther lenkt die Zwangsbeichte der katholischen Kirche aufs Heftigste ab. Zugleich aber war für ihn das Christsein ohne die Beichte undenkbar. Die Vollmacht, die der Auferstandene den Jüngern gibt, die gibt er ihnen nicht leichtfertig. Es ist ein Privileg und Vorrecht der Kirche, dass sie, geleitet durch den Heiligen Geist, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes einem Menschen die Vergebung seiner Schuld zusprechen kann. Nehme ich den Text ernst, so ist dies nach dem Willen Gottes eine der zentralen Aufgaben der Kirche. Die Vergebung der Schuld, die Christus uns am Kreuz erworben hat, persönlich zuzusprechen. Gott will, dass die Vollmacht, die er seiner Kirche gab, auch Segen bringt. Gott will uns begegnen, so wie wir es brauchen. Er ist dem Thomas begegnet und hat in ihm Glauben gewirkt. Er ist den Jüngern begegnet und hat seine Kirche begründet und handlungsfähig gemacht. Gott will dir begegnen, in deinem Leben, wie immer das gerade aussieht. Er will deine Schuld vergeben und dich zum Segen führen. Deshalb stehe ich hier und lade dich ein, unserem Gott zu begegnen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist, denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen.
Das Dankopfer, das wir heute erbitten, ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Vielen Dank. Ich lade ein, um 11 Uhr ist Kindergottesdienst und ich glaube, heute das erste Mal wieder Lämmergruppe. Das ist schön. Am Montag, morgen also 18 Uhr, trifft sich auch die junge Gemeinde wieder. Am Mittwoch ist um 19.30 Uhr Bibelstunde. Mal gucken, ob der Michel da seinen Großvater auch vertritt. Er schüttelt den Kopf. Ihm reicht die Konfirmandenstunde, ne? Ja. Am nächsten Sonntag ist Gottesdienst um 9.30 Uhr hier und um 11 Uhr wieder Kindergottesdienst. Am 28. April, also am Donnerstag dieser Woche, möchten Sie sich bitte nicht wundern. Um 9 Uhr werden die Glocken läuten. Wir sind uns noch nicht so einig, wie lang, aber sie werden läuten. Wir gucken mal, wie lange. Am 28.04. ist Holocaust-Gedenktag. Dort werden also in den allermeisten Orten die Kirchenglocken läuten zum Gedenken an das, was den Juden im Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Und manch einer wird verstehen, dass dieses Gedenken dringend nötig ist. Wir haben offensichtlich noch nicht alle gelernt, die notwendigen Schlussfolgerungen aus den Kriegen dieser Welt zu ziehen. Und wir sind leider immer noch in der Lage, auch neue Kriege zu beginnen. Das gebe Gott, dass uns das endlich ausgeht und wir endlich Menschen werden, Frieden lernen und nicht den Krieg. Also Donnerstag früh um 9 läuten die Glocken. Wenn Sie sie hören, lade ich Sie herzlich ein zum Beten. Der Wochenspruch. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Jetzt wollen wir singen, das ist die 111, das ist hier immer, ich muss mal ein bisschen gucken, also irgendwie ist das ungeschickt, wenn man hier sitzt, sieht man nichts. Sie haben alle Glück, Sie können immer gucken, was gesungen wird. Ich muss mich immer drehen und wenden und den Kopf biegen und so. 111, die 111, Verse 1 und 11 bis 14 und dazu wollen wir auch das Dankopfer zusammenlegen. Was? Was war? Ja, das ist immer das Blöde. Ich muss es immer wissen, ja. Hast ja recht. Dir, Herr, sei Dank. In dieser Welt ist kein Mangel. Und wo doch, da ist es unsere Schuld und unsere Verantwortung. Du hast diese Welt reich gemacht. Und es ist genug für alle zum Leben. Hilf und erbarme dich, dass wir das, was wir haben, miteinander teilen, dass jeder leben darf. Segne, Herr, diese Gaben. Dir sei Lob und Preis. Amen. Vergebung der Schuld, das hat Gott der Kirche anvertraut. Lasst uns aufschlagen die Nummer 801 im Gesangbuch und lasst uns gemeinsam unsere Schuld bekennen. Ich bekenne vor dir, mein Gott, ich vergesse dich oft. Oft glaube ich nicht, dass du mich siehst. Ich höre nicht, wenn du mich rufst. Vor deinem Urteil kann ich mich nicht bestehen. Darum bitte ich dich, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich bekenne vor dir, mein Gott, ich bin nicht so, wie du mich haben willst. Ich täusche andere, ich denke schlecht von anderen und rede über sie. Ich übersehe ihre Not und drücke mich, wo ich helfen sollte. Darum bitte ich dich, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich bitte dich, mein Gott, lass mein Leben nicht verderben. Bringe es zurecht, richte mich auf, wenn ich den Mut verliere. Rette mich, wenn ich verzweifle. Hilf mir, deiner Gnade zu vertrauen. Amen. Jesus Christus, unser Heiland, er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Auf dein freimütiges Bekenntnis vor Gott und Menschen verkünde ich dir als ein berufener und ordinierter Diener der Kirche im Namen Jesu Christi. Deine Sünden sind dir vergeben. Dir geschehe, wie du glaubst. Amen. Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du hast den Tod überwunden. Das lässt uns leben und hoffen. Und doch sterben jeden Tag Menschen. An jedem Grab kommt neu die Frage, warum jetzt und warum dieser Mensch? Menschen sterben in Häusern und auf den Straßen. Auf jedem Schlachtfeld kommt der Schrei, warum so viele und warum immer noch? Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du bist selbst auch im Dunkeln. Du kennst die Nacht und den Tod. Lass uns in unserer Dunkelheit erleben, dass du da bist. Sei mit den Kranken, den Sterbenden. Halte unsere Seelen, hilf uns glauben, hoffen, lieben über den Tod hinaus, für uns selbst und für unseren Nächsten. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Er ist erstanden.
Segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Thank you.
Jetzt wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche. Laden Sie ein, Gutes zu tun und dem Bösen zu fliehen. Gott befohlen.